The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. 14 Tage lang war Chelsea Speaker hier morgens für Sie im Podcaststudio zur Stelle. Aber was heißt hier eigentlich für Sie? Auch für mich hat sie das getan, damit ich Urlaub an der Nordsee machen konnte. Vielen Dank, Chelsea. Und los geht's jetzt mit frischer Kraft. Heute ist Montag, der 29. Juli.
And we know, when we organize, mountains move. When we mobilize, nations change. And when we vote, we make history. So let us continue to fight, because when we fight, we win. God bless you and God bless the United States of America.
Ein Wahlkampf der Nebensächlichkeiten in den USA ist beendet. Ein Wahlkampf, wo sich fast alles um Versprecher und Erinnerungslücken von Opa Joe drehte.
We found ourselves in a situation where, if you take a look at what Trump did in Ukraine, this guy told Trump, do whatever you want, and do whatever you want. And that's exactly what Trump did.
Jetzt aber beginnt der Wahlkampf der politischen Alternativen. Wirtschaft steht im Zentrum, sagt Newsweek, sagt der Themenradar von Newsweek. 40% der Wähler erwarten hier, dass es vorangeht bei Inflation, Jobs, Wirtschaftswachstum. Entsprechend positionieren sich die Kandidaten als wirtschaftsfreundlich, wobei die Definition dessen, was wirtschaftsfreundlich genau bedeutet, sich gravierend unterscheidet.
I will end the devastating inflation crisis immediately, bring down interest rates and lower the cost of energy.
Donald Trump ist ein klassischer, ein konservativer Wirtschaftspolitiker. Er setzt auf die Verbesserung der Angebotsbedingungen für die Firmen und, naja, er setzt auf Öl.
We will drill, baby, drill.
Kamala Harris adressiert, kaum dass sie in Richtung Nominierung unterwegs ist, eine andere Zielgruppe. Sie zeigt sich als Verfechterin des starken Sozialstaates und als Freundin der Gewerkschaften. Beim Besuch der amerikanischen Lehrergewerkschaft, das war vor 3 Tagen, da forderte sie, dass jeder Arbeitnehmer sich einer Gewerkschaft anschließen sollte.
Where every worker has the freedom to join a union.
Kamala Harris konzentriert sich auf die sogenannte Care Economy, also den Zugang zu Kinderbetreuung, zu bezahltem Familienurlaub und eine deutliche Verbesserung der Bildungsfinanzierung.
A future of social justice, health justice, economic justice. Ours is a vision of a future in which we realize the promise of America.
Damit eröffnet sie eine politische Option, die sich schon deutlich von Trump unterscheidet. Sie positioniert sich linker und progressiver. Sie adressiert die Arbeiterklasse, die Rentnerinnen, Rentner, Schwarze, Hispanos, den öffentlichen Dienst und damit insgesamt eine Koalition, die von den Bernie Sanders-Fans über die Obama-Wähler bis zu den gewerkschaftlichen Aktivisten reicht. Sie knüpft in der Tonalität an die großen Sozialreformer im Weißen Haus an, auch wenn sie sich gar nicht expresses Verbes auf sie bezieht. Ihre Kampagne reflektiert eine in Deutschland oft übersehene Tatsache, dass Amerika nicht so kapitalistisch ist, wie wir denken, dass es sehr erfolgreiche linke Präsidenten gab, die deswegen erfolgreich waren, weil sie den Sozialstaat ausgebaut haben. Der New Deal von Präsident Franklin D. Roosevelt war die sozialdemokratische Antwort auf die Weltwirtschaftskrise. Er begründete eine ganze Phase der Sozialreformen, darunter damals der Social Security Act von 1935. Das war die erstmalige Einführung einer Sozialversicherung zur Unterstützung von Rentnern, Arbeitslosen und anderer Bedürftiger. Roosevelt wurde insgesamt 3-mal wiedergewählt. Am triumphalsten 1936. Er bekam damals 60% der abgegebenen Stimmen. Er konnte 46, der damals 48 Bundesstaaten für sich entscheiden. Erst nach seiner dann insgesamt 12-jährigen Präsidentschaft wurden die Regeln doch so verändert, dass ein Präsident nur einmal noch wiedergewählt werden konnte. Noch erfolgreicher an der Wahlurne war der Demokrat Lyndon B. Johnson, der zunächst als Notlösung nach der Ermordung von Kennedy ins Amt kam.
From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Vice President Lyndon Johnson has left the hospital and become the 36th President of the United States.
Doch Lyndon B. Johnson, er wollte alles nur kein Übergangskandidat sein. Er erfand die Great Society.
The Great Society rests on abundance and liberty for all. It demands an end to poverty and racial injustice, to which we're totally committed in our time.
Seine Vision dieser großartigen Gesellschaft, der Great Society, zielte darauf ab, Armut und auch Rassendiskriminierung in Amerika für immer zu beenden. Im Civil Rights Act von 1964 setzte er das Verbot der Diskriminierung durch. Das Verbot der Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Religion, Geschlecht oder auch nationaler Herkunft. Und dann schuf er noch, 1965 war das, mit Medicare und Medicaid, also der Einführung von Krankenversicherungsprogrammen für Ältere und für Bedürftige, jenes sozialstaatliche Fundament, das der Sozialreformer Obama dann wiederum mit seiner Idee von Obamacare erweitern konnte. Obamacare, offiziell hieß das Ganze The Affordable Care Act 2010.
I understand how difficult this healthcare debate has been. And that here and now we will meet history's test. Because that's who we are. That is our calling. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America.
Warum das wichtig ist? Naja, seither besitzt jeder Amerikaner das Anrecht auf eine medizinische Basisversorgung. Und Lyndon B. Johnson wurde für seine Sozialreform 1964 mit einem Erdrutschsieg belohnt. Er holte 61,1% der Stimmen und stellte einen Rekord auf. Einen einsamen Rekord, ungeschlagen bis heute. Er holte mehr als Roosevelt, mehr als Kennedy, mehr als Reagan. Fazit: Kamala Harris versucht dieses andere Amerika, das links ist, weiblich, vielfältig und in weiten Teilen eben auch arm ist, dieses andere Amerika gegen Trump zu mobilisieren. Great Society gegen Big Business. Das Rennen der zwei Opas ist jetzt abgeblasen. Die amerikanische Demokratie hat auf der Zielgeraden dieses Wahlzyklus dann doch noch einen Beweis ihrer Vitalität erbracht. Oder, um es mit dem französischen Intellektuellen und Amerika-Kenner Alexis de Tocqueville zu sagen, Zitat, die Großartigkeit Amerikas besteht nicht darin, dass das Land erleuchteter ist als andere Nationen, sondern besteht darin, dass es die Fähigkeit besitzt, seine Fehler zu korrigieren. Zitat Ende. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Podcast-Kollege Marc Saar spricht mit dem Soziologen Alexander Jendl vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen und, naja, dort eben über den erwarteten Erfolg der AfD im Osten.
Wenn man Ostdeutsche danach fragt, sind denn die Ostdeutschen Bürger zweiter Klasse, dann stimmen sie dieser Aussage sehr häufig zu. Das ist auch etwas, mit dem die AfD Politik macht.
Unsere Börsenreporterin in New York, Anne Schwedt, weiß, warum der Bitcoin in den USA plötzlich zum Wahlkampfthema geworden ist. Und außerdem staunen wir über die Olympischen Spiele im Weltall und wir gratulieren Schatzsuchern in der Ostsee zu einem wirklich interessanten Fund.
Wir wollen echte Männer sein, meine Herren. Und echte Männer sind rechts.
Wir wollen...
Schrill, schriller Maximilian Krah, der Sachse von der AfD, sorgte als Spitzenkandidat bei der Europawahl für Aufruhr, zuerst mal wegen seines Auftretens im Wahlkampf.
Und als echte Männer wollen wir echte Frauen haben. Ja? Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Echt?
Nach einer Reihe von Skandalen und der Verharmlosung der Waffen-SS zog die Parteispitze dann die Notbremse und erteilte ihm ein Auftrittsverbot. Zuletzt wurde er von der AfD-Delegation im Europaparlament ausgeschlossen. Wen das alles nicht anficht, das sind die Wählerinnen und Wähler in Krahs Heimat in Sachsen. Fast jeder Dritte wählte trotz dieser Skandale die AfD bei der Europawahl. Und auch bei der jetzt anstehenden Landtagswahl gilt Krah als Zugpferd für die AfD und er macht fleißig Wahlkampf. Die Rechtspopulisten hoffen auf 40% bei der Wahl im September. Und auch in Thüringen und Brandenburg ist die AfD laut Umfragen die glasklare Nummer 1. Der Osten tickt offenbar anders als der Westen, das scheint Fakt. Aber warum eigentlich? Damit beschäftigt sich Alexander Jendl. Er ist Soziologe und forscht an der Uni Leipzig zu Extremismus und Autoritarismus. Er beschäftigt sich mit den Menschen, die AfD wählen. Mein Podcast-Kollege Marc Saar hat mit ihm über Rechtspopulismus gesprochen und was den wiederum so attraktiv macht für so viele Menschen im Osten.
Einen schönen guten Morgen, Alexander Jendl.
Guten Morgen.
Sie als Soziologe betrachten auch die Wählerschaft der AfD. Was macht die AfD für jemanden attraktiv, der sie dann wählt?
Der wichtigste Faktor zur Erklärung der Wahl der AfD ist tatsächlich der Faktor Ausländerfeindlichkeit und da im Speziellen Muslimfeindlichkeit. Und da ist es so, dass die AfD dieses Thema Migration besetzt hat und mit den Ängsten der potenziellen AfD-Wählerin Politik macht.
Sie als Soziologe beschäftigen sich ja nicht nur damit, was ist, sondern auch warum es so ist, wie es ist. Also wie entstehen bei den Menschen, die die AfD wählen, diese Ängste und Gedanken?
Ja, also wir beschäftigen uns ja vor allem, ich beschäftige mich vor allem mit individuellen Gründen dafür. Und da sehen wir, dass es Faktoren gibt wie Verschwörungsmentalität oder autoritäre Einstellungsmustern, die bei den AfD-Wählern eine große Rolle spielen. Es geht hier vor allem um Bedrohungsgefühle und Ängste, mit denen die AfD Politik macht. Das sind besonders Menschen, die sich unsicher fühlen und die diese Ängste haben.
Jetzt hat sich ja nach der Europawahl gezeigt, als wir so ein bisschen mal gemessen haben, wie haben Menschen in Deutschland abgestimmt, hat sich gezeigt, dass in den Ostbundesländern, von denen ja in dreien auch bald Landtagswahlen stattfinden, die AfD ganz vorne stand. Heißt das, dass die Menschen in den Bundesländern tatsächlich anfälliger für das alles sind, was Sie gerade gesagt haben?
Ja, also die Verschwörungsmentalität ist stärker ausgeprägt im Osten Deutschlands als im Westen Deutschlands. Auch autoritäre Einstellungsmuster sind deutlich ausgeprägter im Osten. Und auch die Ausländerfeindlichkeit und speziell auch die Muslimfeindlichkeit ist ausgeprägter im Osten Deutschlands.
Wo kommt das her? Also wir haben jetzt über 30 Jahre deutsche Einheit. Die Klischees von Besser-Wessi, der alles besser weiß und arrogant auftritt und Jammer-Ossi sollten ja eigentlich auch nicht mehr stimmen, oder? Stimmen sie vielleicht doch noch oder so ganz tief in den Menschen drin?
Nein, also wir stellen eher fest, dass das ein Mythos ist, der Jammer-Ossi. Wenn man Ostdeutsche befragt, ob sie sich als Bürger zweiter Klasse fühlen, dann ist dieser Anteil derjenigen, die sagen, dass sie Bürger zweiter Klasse sind, nicht viel höher als in Westdeutschland. Allerdings, wenn man Ostdeutsche danach fragt, sind denn die Ostdeutschen Bürger zweiter Klasse, dann stimmen sie dieser Aussage sehr häufig zu. Das heißt, wenn man sozusagen diese Gruppenidentität triggert und sagt, ja, die Ostdeutschen als Kollektiv, dann ist das etwas, auf das Ostdeutsche dann im Speziellen anspringen. Und das ist auch etwas, mit dem die AfD Politik macht.
Wie begründet sind denn diese Ängste?
Objektiv gesehen ist es so, dass sich eigentlich im Prozess der Wiedervereinigung, zwar nicht in den ersten Jahren, aber dann später in den 2000er Jahren bis zu 2018 circa, dass sich die Verhältnisse relativ angeglichen haben. Das heißt, Ostdeutsche sind immer zufriedener mit ihrer wirtschaftlichen Lage. Also individuell sind sie eigentlich relativ zufrieden, genauso ungefähr wie die Westdeutschen. Es gibt immer wieder Unterschiede und es gibt auch Wellenbewegungen. Aber das sieht dann so aus, dass wenn die wirtschaftliche Lage jetzt schlecht ist, dann klar, dann sagen die Leute eher, dass es nicht so gut läuft. Das gilt dann für die Westdeutschen genauso. Aber im Grunde genommen hat es eine Angleichung gegeben. Die Ostdeutschen sind eigentlich viel zufriedener, als es manchmal suggeriert wird im Diskurs. Allerdings, wie ich schon gesagt habe, ist es oft so, dass diese Ostidentität getriggert wird, die wird angesprochen. Es wird ein Narrativ verbreitet. Ihr seid die Opfer, ihr seid diejenigen, die Verlierer sind auch. Und das ist natürlich etwas, was zum Teil natürlich auch stimmt. Es gab natürlich auch Probleme, das darf man nicht verleugnen. Aber wenn man das immer wieder antriggert, dann ist das natürlich sehr problematisch. Und das ist etwas, auf das die AfD auch zielt.
Jeder Trigger findet vielleicht ja auch noch ein Rezept, diesen Trigger auch etwas abzuschwächen oder ganz auszuschalten. Wenn jetzt die Generalsekretäre der Ampelparteien, der Union vielleicht auch auf sie zukämen und sagen, wie können wir diese Menschen, die die AfD wählen, die genau das alles, was Sie gerade erzählt haben, so im Kopf haben, wie können wir die erreichen? Womit? Was würden Sie den Generalsekretären raten?
Mein Ratschlag wäre auf jeden Fall erstmal Präventionsmaßnahmen, vor allem im Kindes- und Jugendalter, Empathietrainings, Förderung interkulturellen Austausch und so weiter. Und dann wären die Politikerinnen gut beraten, nicht in diese Identitätspolitikfalle zu treten und auch zu versuchen, diese Ost-West-Spaltung dadurch aufzuheben, dass man zum Beispiel auf diesen ständigen Vergleich verzichtet. Das führt nur dazu, dass der Osten halt oft viel schlechter abschneidet, aber es wäre wichtiger, wenn man diese regionale Unterscheidung mal Stück für Stück aufgibt, um nicht sozusagen in diese Ost-Identitäts- und West-Identitätsfalle zu tappen.
Sie als Westler unterrichten und forschen im Osten. Wie viel mehr haben Sie jetzt die Menschen in Sachsen, in Leipzig kennen und verstehen gelernt?
Also was mir aufgefallen ist, und das war mir so nicht klar, dass es so etwas wie eine sächsische Identität gibt. Das war vor allem, als wir mal in Dresden ein Buch vorgestellt haben, dass wir dort mit Pegida-Supportern gesprochen haben. Und die hatten kein Problem damit, dass wir wessig sind. Die hatten damit ein Problem, dass wir nicht aus Sachsen sind. Und das war mir nicht so klar, dass es so etwas wie so eine Art sächsische Identität gibt, die da auch sehr wichtig ist, vor allem für eher Menschen mit rechtspopulistischer oder rechtsextremer Einstellung.
Alexander Jendel, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da vermischen sich Wahlkampf und Kryptowährungen miteinander. Warum? Ja, das weiß Anne Schwedt an der Wall Street. Ein wunderschönen guten Morgen nach New York.
Guten Morgen, Gabor.
Sowohl Trump als auch der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. sprechen plötzlich über den Bitcoin. Anne, sag uns, was haben die beiden damit vor und wie reagieren die Kryptoanleger darauf?
Ja, Donald Trump ist zum richtigen Krypto-Befürworter geworden. Letzte Woche auf der Bitcoin-Konferenz in Nashville sagte er, er will der US-Präsident sein, der die USA zu einer Bitcoin-Nation macht. Für ihn ist Bitcoin das, was die Stahlindustrie vor 100 Jahren war, sagte er. Er sagt auch immer wieder, dass die USA den Bitcoin-Sektor global anführen müssten. Damit geht er auch klar auf Angriff gegen China. Die USA müssten führend sein in allen Bereichen und definitiv auch im Kryptosektor, sagte er. Er will die USA zur Bitcoin-Superpower machen und das auch, was den Mining-Sektor betrifft. So viele Bitcoin wie möglich sollen seiner Meinung nach in den USA geschürft werden. Dazu will er den Stromsektor mit allen Mitteln massiv ausbauen. Natürlich ist es aber alles sehr strategisch. Trump will einfach die Krypto-Community auf seine Seite ziehen. Er möchte sogar den Bitcoin von der Steuer befreien. Die Krypto-Anleger sind noch etwas skeptisch. Der Bitcoin-Kurs hatte sich aber zuletzt hoffnungsvoll nach oben bewegt.
Und dann sag uns, Anne, was wird noch relevant für die Kurse und für die Anleger?
Ja, diese Woche ist echt was los, Gabor. Wir haben zum einen die Notenbank-Sitzung auf dem Programm. Da wird zwar nicht erwartet, dass die Zinsen gesenkt werden, aber die Anleger hoffen sich trotzdem neue Informationen und Details zur weiteren Strategie der Notenbank. Außerdem haben wir die Quartalszahlen der großen Tech-Giganten Microsoft, Meta, Apple und Amazon. Das wird spannend zu sehen, weil ja vergangene Woche auch Tesla und Alphabet schon ihre Zahlen vorgelegt hatten und die doch enttäuscht hatten. Abgesehen davon gibt es auch noch die Zahlen von Intel, McDonald's, Merck und ExxonMobil. Und am Freitag dann auch noch die neuen Arbeitsmarktdaten von Juli. Wir können uns also auf eine volatile Börsenwoche einstellen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass vor rund 150 Jahren auf einem kleinen Segelschiff zwischen Kopenhagen und Stockholm auf offenem Meer die Stimmung ziemlich ausgelassen war. Man hatte wertvolle Fracht geladen, die man in Schweden gewinnbringend veräußern wollte. Doch dann, dann kam ein Sturm. Das Boot kenterte und sank und mit ihm diese wertvolle Fracht, die jetzt von polnischen Tauchern in 56 Meter Tiefe geborgen wurde. Es handelt sich dabei um deutsches Mineralwasser der Firma Selters, in bauchigen Tonflaschen transportiert. Flaschen und Verschluss, alles tipptopp. Und dann, um rund 100 Champagnerflaschen handelt sich's auch noch. wahrsten Sinne des Wortes, also Sekt und Selters. Wobei das Mineralwasser damals tatsächlich wertvoller war als der französische Schaumwein. Nur der Hochadel konnte sich den Transport dieses berühmten und angeblich heilbringenden Wassers aus dem kleinen hessischen Ort Niederselters über hunderte Kilometer leisten. Heute dürfte der Champagner tatsächlich doch deutlich mehr wert sein. Es ist vor allem davon auszugehen, dass er noch genießbar ist. Denn vor 15 Jahren ist es finnischen Tauchern gelungen, eine fast 200 Jahre alte Champagnerflasche aus der Nordsee zu bergen. Und ein Sommelier, der dann kostete, stellte dem Tropfen ein sehr, sehr gutes Zeugnis aus.
Er gehört zu den 300 Besten, würde ich sagen. Es ist wirklich, wirklich guter Champagner. Und für sein Alter noch hervorragend. Vor 100 Jahren war er vielleicht noch besser, aber er ist überraschend spritzig und gut.
Marlene Dietrich hat's schon gewusst, der Champagner gibt dir das Gefühl, dass jeder Tag Sonntag ist, sagte sie. Na, die glücklichen Finder in der Ostsee haben also jetzt den ewigen Sonntag.
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass die Männer und Frauen auf der Raumstation ISS so kreativ sind, wenn es mal nicht gut läuft. Weil es nämlich Probleme mit der neuen Weltraumkapsel von Boeing gibt, müssen zwei Astronauten jetzt länger auf der Raumstation bleiben. Mittlerweile sind es fast 2 Monate. Eigentlich sollten es nur 1 Woche sein. Und wann die 2 genau zurück sind, ist noch unklar. Und bis dahin aber drehen sie mit den anderen an Bord ihre Runden um unseren Erdball. Und anstatt zu verzagen, hat die Crew im All zum Start von Olympia in Paris ihre eigenen Spiele gestartet. 400 Kilometer oberhalb der Erdoberfläche. Das Ganze ist natürlich nur ein Spaß, denn die sportlichen Aktivitäten finden in der Schwerelosigkeit statt. Kugelstoßen und Diskus werfen mit selbstgebastelten Utensilien in den engen Räumen des Raumschiffs oder auch Sprints durch die Luft. Die Astronautin Suni Williams stemmt sogar wie eine Gewichtheberin 2 ihrer Kollegen in die Luft. Und am Ende sendeten die Astronauten aus dem All einen gut gelaunten Gruß an die Sportler in Paris.
We of course have had the benefits of weightlessness. We can't imagine how hard this must be to be such a world-class athlete doing your sports under actual gravity.
Medaillen gibt's keine auf der ISS und es sind aktuell auch nur 2 Nationen an Bord vertreten, Amerikaner und Russen. Die irdischen Konflikte spielen da oben offenbar keine Rolle. Alles sind einfach nur Erdlinge in der Umlaufbahn, die sich gemeinsam die Zeit vertreiben und auf ihren Rückflug warten, umgeben von der Stille des Alls. The Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Ich wünsche Ihnen einen zukunftsfrohen Start in diesen neuen Tag, in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence.